Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns den Predigtext für den heutigen dritten Advent aus dem Buch des Propheten Jesaja, dort im 40. Kapitel. Um Gottes Wort zu ehren, wollen wir dazu bitte aufstehen. Der Prophet Jesaja sagt zu dem Volk Gottes in der Gefangenschaft in Babylon: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle seine Sünden. Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was da uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme: Predige. Und ich sprach: Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas: Siehe, da ist dein Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Und er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Herr, du Licht des Lebens, komm in unsere Mitte. Erleuchte unsere dunklen Herzen. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz. Liebe Gemeinde, mit diesen Worten des Propheten Jesaja beginnt Gott einen neuen Weg, ein neues Kapitel in der Geschichte mit seinem Volk. Tröstet, tröstet mein Volk. Das ist die Überschrift des zweiten Buches des Propheten Jesajas, und es ist gleichzeitig die Überschrift und auch das Ziel eines neuen Weges, den Gott mit seinem Volk nun gehen möchte. Die Zeit der Gefangenschaft, sie wird zu Ende gehen und sein Volk wird in Frieden leben. Aber was ist denn eigentlich Trost? Wie so viele anderen altertümlichen Worte, so ist auch das Wort Trost so ein bisschen schillernd und schwammig geworden, weil es in so vielen Bezügen gebraucht wird und uns einmal über die Lippen geht. Um es gleich vorweg zu sagen, es geht beim Trösten nicht darum, dass wir so ein bisschen Optimismus versprühen und wir trotz allem wieder so ein bisschen heiterer werden. Beim Trösten geht es nicht um so eine gewisse Taktik, um den auch wie auch immer deprimierten Menschen neben uns wieder so ein bisschen aufzumuntern, nach dem Motto: Komm, das wird schon wieder. Trost hat ja doch immer eine sehr, sehr ernste Vorgeschichte. Eine Vorgeschichte, die das Trösten wirklich nötig macht. Und zwar deshalb nötig macht, damit ein Leben überhaupt ein Stückchen weitergehen kann. Trost hat immer etwas mit Überleben zu tun. Wo kein Trost ist, da versinken, da ertrinken, da ersticken wir förmlich in der Not unseres Lebens. Da bleibt es bei unserer Überwältigung durch Schicksalsschläge oder auch bei unserer Überwältigung durch unsere eigene Schuld. Trost wäre eigentlich so etwas wie der Ausweg aus einer Sackgasse meines Lebens. Ja, so wichtig und so ernst ist es mit diesem Thema Trost, dass Trost wirklich gute und sehr handfeste Gründe braucht. Sonst bleibt es einfach bei gut gemeinten Worten. In dem Wörtchen Trost stecken die Worte Treu und Traum. Wo Trost gespendet wird, kommt es also zu einer neuen Festigkeit, zu einer neuen Beständigkeit und auch zu einem neuen Mut. Da wird das Herz wieder fest und wagt einen neuen Schritt. Und auch das zeigt, hier muss sich etwas wirklich Ernstzunehmendes und Überzeugendes mit meiner Not verbinden, damit mein Leben wieder beständig und mutig wird. Deshalb finde ich es sehr schön, dass dieses alte Wort Trost und dieses moderne englische Wort Trust aus ein und derselben Wurzel stammen. Trust heißt Vertrauen. Und darum geht es ja letztlich bei dem Trost. Ich finde etwas, an dem ich mich wieder festhalten kann, was mein Leben wieder beständig und auch hoffnungsvoll macht, auf das ich mein Vertrauen setzen kann, weil gerade alles so wackelig, so schwammig geworden ist. Und dazu, liebe Schwestern und Brüder, braucht es wirklich gute, feste Gründe, weil eben die Vorgeschichte des Trostes so ernst ist. Meine Trauer, meine Krankheit, meine kaputte Beziehung, meine wirtschaftliche Misere, mein Versagen und meine Schuld. Wer oder was kann sich denn um Himmels Willen damit verbinden, damit tatsächlich Trost für mich entsteht? Das heißt hier, alles Fleisch ist Gras. Und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Ja, Gras ist mein Leben. Ja, Gras ist das Leben so vieler Menschen auf dieser Welt, die sterben wie die Mücken. So sieht es doch aus. Wie soll es da zu neuer Beständigkeit kommen? Wie soll es da zu einem Fünkchen Hoffnung für mich kommen? Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Damit, liebe Schwestern und Brüder, beginnt der Trost für das Volk Gottes. Deine Schuld ist vergeben. Du hast doppelt bezahlt. Es ist genug. Diese Schuld ist aus der Welt. Du kannst und du darfst neu anfangen. Zur Treue Gottes gehört seine unverbrüchliche Bereitschaft zur Vergebung. Wo Schuld aus dem Weg geschafft wurde, da ist der Weg frei zum Leben. Damit beginnt der Trost. Hier wird nicht die Situation so ein bisschen illusionär verharmlost, sondern, wenn Sie so wollen, brutal offen beim Namen genannt. Beim Namen genannt, was Trost ist. in deinem Leben nötig macht. Wenn wir nach Trost suchen, dann sollten wir, denke ich, zuerst und vor allem anderen deutlich benennen, was unser Leben drückt. Das sollten wir nicht dem Schicksal unseres Lebens ausweichen oder es irgendjemand anderem zuweisen, sondern es aussprechen. Suchen wir nach wirklichem Trost, dann sollten wir unsere Not und die Not unseres Gegenübers nicht verharmlosen. Und dazu gehört auch das sicher nicht angenehme Benennen von Schuld. Damit wir uns da nicht missverstehen, es geht nicht darum, dass ich mich zum Richter über andere oder mich selbst erhebe, sondern es geht darum, dass ich ausspreche, ehrlich, vorbehaltlos, was mein Leben drückt. Und was sich dann auftut, ist mit dem Wort Wüste vielleicht sehr gut benannt. Wüste als ein Bild für einen lebensfeindlichen Raum, ausgetrocknet und leblos, bisweilen in chaotischen Sandstürme gehüllt und von sengender Hitze getroffen. Die Wüstenstrecke meines Lebens, trägt sie nicht genau diese Kennzeichen? Und sehne ich mich nicht gerade deshalb auch nach Trost, nach einer wirklich helfenden Erquickung meines Lebens? Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Die Wüste deines Lebens ist genau der Ort, wo der Trost kommen muss und auch kommt. Gott lässt sich nicht so eine schöne Prachtstraße in den schönsten Städten dieser Welt bauen, wie es der babylonische Herrscher tat, sondern Gott bahnt sich einen Weg in der Wüste meines Lebens. Und auf diesem Weg hält er einen sagenhaften Einzug. Später wird Johannes der Täufer sagen: Ich bin solch eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Und im Blick auf das Kommen Jesu sagt er: Dort kommt der Trost eures Lebens. Siehe, da ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Weil das so ist, liebe Schwestern und Brüder, weil das so ist, dürfen auch wir hören, was dem heiligen Volk Israels damals gesagt wurde: Redet mit meinem Volk freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat. Gott, er kommt mitten hinein in die Wüste unseres Lebens. Unsere Krankheit, unsere Schmerzen, unsere offenen Wunden, unsere schlimme Schuld halten ihn nicht ab davon. Im Gegenteil, es ist ja gerade der Grund für sein Kommen. Er verbindet sich mit uns auf ewig und geht diesen Weg durch die Wüste mit uns. Deshalb ist es nicht verwunderlich, wie Jesus auf die Welt kam. In der ärmlichen Enge eines Stalles, dort ganz unten, ist sein Platz und dort bleibt er. Das war damals nicht so ein kleines Intermezzo in der Geschichte, sondern sein Eingang in unser Leben, in die Wüste unseres Lebens. Er bleibt an der Seite der Kranken. Er bleibt an der Seite der Ausgestoßenen, der Schuldigen, der Trauernden, der Zweifelnden, und in jeder Hinsicht Gefangenen. Gott kommt in die Wüste unseres Lebens durch Jesus Christus. Und nun bleiben unsere Krankheiten nicht einfach Krankheit. Nun bleibt unsere Schuld, nun bleibt unser Zweifel, nun bleibt unsere Trauer und unsere Gefangenschaft nicht einfach so, sondern sie werden zum Kreuz. Die Not unseres Lebens ist das Holz, aus dem das Kreuz Jesu gezimmert ist. So sehr, so deutlich, so unbedingt verbindet sich Jesus mit unserem Leben und aller seiner Not. Er geht unseren Todesweg. Wo dieses Kreuz ist, da gibt es eine Auferstehung. Da gibt es ein neues Leben. Da beginnt ein neuer und hoffnungsvoller Weg in der Wüste. Das ist der Trost, den Jesaja damals dem Volk Israel ankündigte und der auch uns heute sozusagen nach Weihnachten, nach Ostern erreicht. Gott verbindet sich mit deinem Leben, und zwar mit allen Details deiner Not, deines Versagens. Er klammert nichts aus. Und nun führt er uns vor sich her, wie der Kriegsherr seine Beute vor sich her präsentiert. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Den Krieg, den Kampf gegen unseren Tod und aller Todesgründe hat er gewonnen. Wir sind sozusagen seine Beute, die er sich herausgekämpft hat aus dem Zusammenhang unseres Todes, die Jesus dem Tod abgenommen hat. Er befreit mein Leben aus seiner Not. Er hat mich aus den Händen meines Schicksals erworben. Und nun geht er diesen Weg mit mir, und zwar wie ein Hirte, so heißt es hier. Und so endet dieser Text. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Wer diesem Hirten vertraut, seiner unverbrüchlichen Treue zu uns etwas zutraut, der hat einen kräftigen, einen wirklich starken Trost auf den wüsten Wegen seines Lebens. Denn nichts und niemand wird dich je trennen können von der Liebe dieses Hirten. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.